Liebe Freunde, die Völker des Ostens werden durch eine Vertrauenskrise erschüttert, weil Angehörige des polnischen Innenministeriums ihre Macht missbraucht und einen Priester ermordet haben. Die Völker des Westens werden durch eine Vertrauenskrise erschüttert, weil der zweithöchste Mann der Bundesrepublik Deutschland sein Amt missbraucht und sich ein Vermögen erworben hat. Wo man auf diesem Erdball auch hinsieht, die gesamte Welt ist überschwemmt von einer Flut von Skandalen, Bestechung, Bedrohung, Bespitzelung und Bosheit. Die ganze Welt stinkt nach Unrecht und Gewalt. Und das einzige Gefühl, was alle Bürger dieser Erde gemeinsam haben, die Beherrschten mit ihren Herrschern, das ist die Angst. Ein Gespenst geht um in der Welt, das ist die Angst, die uns allen bis zum Halse steht. Und viele Fragen stehen wir vor der nächsten Sintflut. Wie lange wird Gott sich das noch mit angucken? Müsste Gott da nicht mal mit der Faust reinschlagen? Die Bibel berichtet, dass Gott schon mal mit der Faust reingeschlagen hat, wo er mit einem Schlag alle Menschen vernichtet hat, bis auf Noah und seine Familie. Da blieb kein Auge trocken, da blieb nicht ein Fleck auf dieser Erde trocken. Da wurde die ganze Erde von einer Flut überschwemmt, von der sogenannten Sintflut. Der Bericht darüber steht in der Bibel im ersten Buch Mose. Im Kapitel 6 geht das los bei Vers 5. Als aber Gott sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerzu, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an hin bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor Gott. Dieser Bericht widerspricht an drei Punkten unseren Vorstellungen. Erstens, wir denken, Gott kann nicht bereuen, aber die Bibel sagt, Gott hat bereut. Zweitens, wir denken, früher war alles in Ordnung in der guten alten Zeit, aber die Bibel sagt, die sogenannte gute alte Zeit war eine böse Zeit. Die Bosheit war schon immer an der Tagesordnung. Und drittens, wir denken, der Mensch ist gut und die Bibel sagt, der Mensch ist schlecht. Fangen wir von vorne an bei Punkt 1. Wir denken, Gott kann nicht bereuen und die Bibel sagt, Gott hat bereut. Es reute Gott, dass er die Menschen gemacht hat. Da sagen viele, da sieht man doch wieder mal, dass die Bibel weiter nichts ist als die Erfindung von Menschen, menschliche Dichtung. Was ist denn das für ein Gott, der erst was macht, dann bereut er es und dann macht er es wieder kaputt? Wie so ein launisches Kind im Sandkasten, das Männel aus Lehm baut und die dann, wenn sie ihm nicht gefallen, wieder kaputt macht. Ist ein Gott, der widerruft, der revidiert, der umschaltet, ist das überhaupt noch ein Gott? Offenbar hatte der alte Feuerbach recht, der die These aufgestellt hat, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde, also nach dem Vorbild eines irrenden und sich selber korrigierenden Menschen. In der Bibel steht's anders. Denn der Gott der Bibel ist ganz anders, als wir denken. Gott ist keine unpersönliche Idee und kein unempfindliches Prinzip und Gott ist auch kein kaltes Gesetz, sondern Gott, der ist unser Vater. Und gerade was wir für menschlich, was wir für allzu menschlich, ja was wir für ungöttlich halten, genau das ist das eigentliche Wesen Gottes. Gott ist einer, der Schmerz empfindet. Gott hat ein Herz und in dieses Herz können wir in der Sintflutgeschichte mal einen Blick tun. Die Sintflutgeschichte erzählt von der größten Katastrophe, die jemals über die Menschheit hereingebrochen ist. Da wird unsagbar gelitten. Da leidet der Mensch, da leidet das Tier, da leidet die Pflanze, da leidet die ganze Kreatur. Aber der Hauptleidtragende an der Sintflut ist nicht der Mensch und nicht das Tier und nicht die Pflanze und nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer, der Gott, von dem es hier in der Bibel heißt, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Es bricht Gott das Herz, wenn er sieht, wie der Mensch seine Gebote bricht. Und es macht ihn fertig, wenn er sieht, was der Mensch aus seiner Freiheit macht. Der Mensch ist ja von Gott als ein freies Wesen geschaffen worden. Und Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, mit oder ohne ihn zu leben, seine Gebote zu halten oder zu brechen, ihm gehorsam oder ungehorsam zu sein. Hätte Gott uns keine Freiheit gegeben, dann hätte Gott mit uns keine Probleme. Dann wären wir Marionetten, Automaten, Maschinen. Alles liefe wie geschmiert und die ganze Welt wäre ein einziges, frommes KZ. Das wäre furchtbar einfach. Aber das wäre einfach furchtbar. Denn wo Zwang herrscht, da herrscht auch Furcht. Und wo Furcht herrscht, da herrscht Hass. Und wo Hass herrscht, da ist keine Liebe und da ist vor allem niemand glücklich. Gott will aber, dass der Mensch ihn liebt und dass der Mensch glücklich ist. Und deswegen kann Gott überhaupt nicht anders, als den Menschen ihre Freiheit geben. Gott überlässt dem Menschen die freiwillige Entscheidung. Und er riskiert damit natürlich auch, dass der Mensch sich gegen ihn entscheidet. Das ist Gottes großes Risiko. Und das ist Gottes großer Schmerz, dass der Mensch die Gottlosigkeit wählt. Das bekümmert, so heißt es hier, das bekümmert Gott in seinem Herzen. Daran leidet Gott. Und er leidet nicht erst, als die Menschen in den Fluten ersaufen, sondern sein Leiden fängt schon längst vor der Sintflut an, als die Menschen anfangen, ihre eigenen Wege zu gehen. Denn dem Massensterben geht ja der Massenabfall voraus. Die Zeit vor der Sintflut, und damit sind wir bei Punkt 2, die Zeit vor der Sintflut, das war nicht die gute alte Zeit, sondern das war eine böse Zeit. Es war eine Zeit der Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit geht los mit Kain, der seinen Bruder erschlägt. Kain ist der Erste, der einen Konflikt mit Gewalt gelöst hat. Er ist der Erfinder des heißen Krieges. Die Gottlosigkeit geht weiter mit einem gewissen Lamech, der damit prahlt, dass er wegen einer einzigen Beule einen anderen Menschen gleich umgebracht hat und der großfressig ankündigt, dass er jeden, der ihn angreift, 77 Mal umbringen will. Lamech ist der Erste, der seine Mitmenschen durch maßlose Drohungen unter Druck setzt. So wie sich heute die Großmächte gegenseitig unter Druck setzen, mit maßlosen Bedrohungen. Dass jeder, der sie angreift, von dem anderen ausradiert wird. Denn es ist ja genug Sprengstoff da, um die ganze Menschheit x-mal auszulöschen. Der Lamech war der Erste, der das Prinzip der Abschreckung angewendet hat. Der Erfinder des Kalten Krieges. Die Gottlosigkeit erreicht ihren Höhepunkt, als die Menschen dann anfangen, in ihrer Gottlosigkeit sich mit den unsichtbaren Mächten einzulassen. Und eine hemmungslose Sexualität spielt dabei eine große Rolle. Und was dabei rauskommt, das nennt die Bibel hier Riesen. Also Kraftmeier, Führergestalten, Supermenschen, Herrenmenschen, Übermenschen. Mit den Menschen ohne Gott beginnt das Zeitalter des Übermenschen. Übermenschen, das sind diejenigen, die niemanden über sich anerkennen, die sich über alles wegsetzen. Zum Beispiel über alle Gesetze. Der englische Philosoph, Geschichtsphilosoph Toynbee, der hat die Behauptung aufgestellt, dass alle großen Kulturen in dem Augenblick zu zerfallen beginnen, wenn sie hochmütig, wenn sie übermütig, wenn sie größenwahnsinnig werden. Solche Völker, die gehen langsam, aber sicher in Selbstauflösung, in Fäulnis über. Die Welt vor der Sintflut, die ist verfault. So steht es hier in Vers 12, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch, also alle Lebewesen, alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Verdorbenes Fleisch ist gefährlich, das ist giftig, das ist ansteckend und das stinkt. Das Unrecht der Menschen stinkt zum Himmel. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt. Keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Das ist die Beschreibung der Welt vor der Sintflut. Und das Erschreckende an diesem Satz ist, dass es die präzise Beschreibung der Welt von 1984 ist. Bloß mit dem Unterschied, dass die heutige Welt nicht nur im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne anfängt zu stinken. Der Gestank unserer Welt, die im eigenen Müll zu ersticken droht, der stinkt, der dringt wirklich gen Himmel. In manchen unserer Städte ist es ja an manchen Tagen vor Gestank schon nicht mehr auszuhalten. Der Gestank macht uns krank, weil wir die guten Gebote Gottes übertreten, weil wir seine Schöpfung hemmungslos ausbeuten. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt, keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Das ist der Grund, warum es hier in der Bibel heißt, und es bekümmerte Gott in seinem Herzen. Wenn die Menschen sich nicht mehr um Gott kümmern, da macht ihm das Kummer. Gott hat mit seiner Menschheit Kummer, weil die Menschheit sich von ihm, der Quelle des Lebens, gelöst hat. Und jetzt vor sich hinfault. Alles Fleisch war verdorben. Und da beschließt Gott, die Menschheit zu verderben. Er beschließt die Sintflut. Und er beschließt gleichzeitig, die Menschheit zu retten. Er beschließt die Arche. Mit Noah startet er einen neuen Versuch. Mit dem will er nach der Sintflut weitermachen. Warum ausgerechnet mit Noah? Es heißt hier von ihm in Vers 9, Noah lebte mit Gott. Der hätte genauso gottlos leben können wie seine Umwelt. Der hatte die gleiche Freiheit wie alle anderen. Der hätte sich auch die Freiheit nehmen können, zum Beispiel eine atheistische Weltanschauung sich zuzulegen. Oder sich alle paar Jahre eine neue Frau zuzulegen. Oder sich ein Vermögen zuzulegen. Oder seine Gegner umzulegen. Und spätestens dann, als Gott ihm befohlen hat, die Arche zu bauen, dieses Monstrum von einem Schiff, spätestens dann hätte Noah zu Gott sagen können und ihm den Vogel zeigen können und sagen können, ich bin doch nicht irre. Ich lasse mich doch von dir nicht zum Obst vor allen Leuten machen. Ein Schiff auf dem Trocknen bauen, wo gibt's denn sowas? Hätte Noah sagen können. Hat er aber nicht gemacht. Sondern Noah, so heißt es hier, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und ich denke, das war der Grund, warum Gott auf diesen Noah verfallen ist. Er lebte mit Gott und er gehorchte Gott. Deshalb wird er in der Arche gerettet und alle anderen, die mit dem gesunden Menschenverstand, die Rationalisten, die die Verbindung nach oben zu Gott abgeschnitten hatten, die ersaufen. Die ganze Welt steht unter Wasser, die Arche schwimmt und als das Wasser nach vielen Tagen wieder sinkt, da gibt es eines Tages einen großen Rums, da ist die Arche auf Grund gelaufen. Sie hat aufgesetzt auf der Spitze des Berges Ararat. Sie sitzt fest, die Flut hat aufgehört, die Besatzung kann aufatmen, die Katastrophe ist vorbei. Der Noah macht das Fenster auf, lässt einen Raben rausfliegen, um nach alter Seemannsart festzustellen, ob man schon draußen landen kann. Und das Land betreten kann er, der Rabe, der flattert bloß ein paar Kurven und kommt wieder rein. Man kann also noch nicht aussteigen. Später lässt Noah eine Taube fliegen, aber auch die Taube kommt wieder zurück. Dann wartet Noah noch eine Woche. Da lässt er wieder eine Taube ausfliegen und die kommt zur Abendstunde zurück und hat einen Zweig im Schnabel. Das erste Hoffnungszeichen. Wir alle kennen diese Taube. Picasso hat sie gemalt. Sie ist zum Symbol der Weltfriedensbewegung geworden. Und heute müssen manche Leute mit Erstaunen feststellen, dass überall dort, wo Friedenstauben fliegen, die Heldendenkmäler beschissen werden. Denn heutzutage nehmen sich die Friedenstauben kein Blatt mehr vor den Mund. Noah merkt an dieser Taube, die Katastrophe ist vorbei. Es gibt neue Hoffnung fürs Weiterleben, eine Hoffnung für das Leben gegen den Tod. Nach der Landeerlaubnis, da erteilt Gott endlich auch die Ausgeherlaubnis. Er sagt zu Noah, geh jetzt, du und alle die Deinen, aus der Arche. Noah lässt die Strickleiter runter, und klettert nach unten. Und als er auf der untersten Sprosse angekommen ist, da streckt er sein eines Bein aus, um erstmal zu testen, ob der schlammige Boden ihn auch hält, ob er da drauf stehen kann. Ihr habt ja bestimmt alle die historischen Filmaufnahmen mal gesehen, wie der erste Mensch auf den Mond gekommen ist. Vor einer Woche konnte man das im Fernsehen ja gerade wieder sehen. Der hat auch lange und vorsichtig, als er die Leiter darunter ging, mit dem Fuß gehangelt, bis er sich gewagt hat, den ersten Fuß auf den Boden des Mondes zu stellen. Und dieser Moment, wo der erste Mensch den ersten Schritt Fuß auf den Mond tut, das war der spannendste Moment des gesamten Mondfluges. Und Millionen Menschen auf dem ganzen Erdball, die saßen die ganze Nacht vor den Fernsehern, um diesen Moment live mitzuerleben. Und ich hing natürlich auch vor der Röhre und ich habe das auch spannend gefunden. Aber noch mehr gespannt war ich, was wird der Mensch tun als erstes, nachdem er den Mond betreten hat? Erster Punkt nach Verlassen des Raumschiffes, Aufpflanzen einer Fahne. War zwar gar keiner da, der die sehen konnte, war nicht mal Wind da, der die blähen konnte, die haben ja da oben weder Wind noch Leute. Macht nichts. Hauptsache eine Fahne aufstellen. Damit von vornherein klar ist, jetzt sind wir da. America is here. Hier sind wir die Ersten und hier haben wir das erste Wort zu sprechen. Und damit wurde schon wieder der erste Keim gelegt zum Streit um die Macht im All, um die Allmacht. Die erste Handlung des Menschen auf dem Mond ist eine Demonstration seiner Macht. Die Blödheit des Menschen hat im wahrsten Sinn des Wortes kosmische Dimensionen. Als Noah sein Schiff verließ, da stellt er nicht als erstes eine Fahne auf, sondern er stellt als erstes einen Altar auf. Er brachte nicht ein Symbol seiner Macht an, sondern ein Symbol seiner Ohnmacht. Er brachte nämlich Gott ein Opfer. Er stellte sich nicht stolz als der erste Archonaut vor die Kamera, sondern er kniete demütig im Schlamm vor seinem Gott. Und das war auch wieder so eine Handlung, die gegen den gesunden Menschenverstand spricht. Denn der gesunde Menschenverstand, der sagt, mein lieber Noah, beten ist ja ganz schön und gut, aber jetzt ist erstmal was anderes dran. Jetzt geht's damit los, erstmal den Schlamm wegschaufeln, den Kindern ein Dach über den Kopf bauen, den Samen in die Erde, damit was wachsen kann und wir was zu futtern kriegen. Und wenn wir aus dem Gröbsten raus sind, dann können wir uns den Luxus einer Religion leisten. Erst das Haus, dann die Kapelle. Erst in die Hände spucken und dann die Hände falten. Das ist das Rezept des sogenannten gesunden Menschenverstandes, der in Wirklichkeit krank ist und der die Menschheit krank macht. Nach diesem Rezept, da leben die meisten Menschen. Erst die Ausbildung, erst den Studienplatz, erst das Examen, erst meine materielle Sicherheit und dann, wenn überhaupt, dann kommt Gott. Dass die Nichtchristen so leben, das ist schon schlimm genug. Aber dass auch wir Christen oft so leben, das ist noch viel schlimmer. Wir schmeißen früh unseren Motor an und bringen das Ding auf Hochtouren, bevor wir überhaupt Kurs genommen haben. Wir stürzen in unsere Programme, unsere Arbeit, unsere Termine rein, ohne das vorher mit Gott abzusprechen. Wir rammeln früh drauf los, ohne mit Gott über den Tag zu reden und am Ende des Tages beschweren wir uns bei ihm, dass so vieles schiefgelaufen ist. Na, das ist doch kein Wunder. Erst mit Gott sprechen und dann losbrechen. Die richtige Reihenfolge, die ist entscheidend. Heute sagen zum Beispiel manche, das Hauptthema der Kirche ist der Frieden der Welt. Aber das stimmt nicht. Das wichtigste Thema der Kirche ist der Frieden mit Gott. Denn ohne den Frieden mit Gott, da wird kein Frieden unter den Menschen. Und deswegen möchte ich dich fragen, hast du Frieden mit Gott? Hast du deine Schuld bei ihm abgeladen? Hast du ein reines Gewissen? Hast du dein Leben an Gott ausgeliefert? Hast du dich bekehrt? Wenn nicht, dann kannst du aufhören, an den Problemen deines Lebens rumzuknaubeln. Du wirst sowieso keine Lösung finden. Fang an mit Gott und stell ihn an den Anfang deines Lebens. Und dann kriegst du Ordnung in dein Leben rein. Danoah hält sich an die richtige Reihenfolge. Bei ihm steht Gott an erster Stelle. Und die erste Stelle ist die einzige Stelle, die Gott einnehmen will. Gott ist nicht bereit, die zweite oder irgendeine andere Stelle einzunehmen. Und entweder steht Gott in deinem Leben an der ersten Stelle, oder er spielt in deinem Leben überhaupt keine Rolle. Der Noah also beginnt seinen neuen Lebensabschnitt mit Gott. Und nachdem er den Altar gebaut hat und Gott geehrt hat, da sagt Gott zu ihm, Kapitel 8 steht das, Vers 21, ich will in Zukunft nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will in Zukunft nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hat also versprochen, nie wieder dazwischen zu schlagen. Das hat er uns, Gott sei Dank, versprochen. Und das hat er uns nicht nur schwarz auf weiß in der Bibel gegeben, das hat er uns in allen Regenbogenfarben an den Himmel geschrieben. Denn so heißt es hier, er hat den Regenbogen in die Wolken gesetzt, meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Das ist nun keine Garantieerklärung dafür, dass die Erde ewigen Bestand haben wird, sondern das sagt uns die Bibel ganz klar, dass auch die Erde eines Tages vergehen wird, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Aber Gott will uns erstens dabei nicht zugrunde gehen lassen, sondern alle, die an Jesus glauben, sollen durch das letzte Gericht hindurch gerettet werden. Und er will zweitens die Welt nicht durch eine atomare Katastrophe vernichten. Wenn es zu einer solchen Katastrophe kommen sollte, dann ist das ein Selbstmord der Menschheit. Schuld des Menschen, aber nicht Schuld Gottes. Jeder, der Augen im Kopf hat und den Regenbogen sehen kann, der kann auch sehen, Gott plant gegen uns nichts Böses. Von dem droht uns keine Gefahr. Aber jeder, der Augen im Kopf hat und den Menschen ansieht, der kann sehen, der Mensch plant das Verderben. Von dem droht die Gefahr. Am allergefährlichsten ist der Mensch bedroht durch seine eigene Sünde. Die Gefahr kommt nicht aus dem Herzen Gottes, sie kommt aus dem Herzen des Menschen, von dem Gott hier sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und dieser Satz, und damit sind wir beim dritten Punkt, der widerspricht nun auch unserer gängigen landläufigen Meinung. Denn die landläufige Meinung ist ja, der Mensch ist gut. Das ist der Grundsatz der idealistischen Philosophie. Ausgerechnet der Marxismus hat diesen idealistischen Satz übernommen. Der Mensch ist gut. Die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Der Mensch ist böse. Der ist kaputt. Der ist nicht heil. Der ist krank. Der ist erlösungsbedürftig. Aber das ist ja nicht alles, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Sondern sie sagt, der Mensch kann geheilt werden, er kann gerettet werden, es gibt eine Heilungsmöglichkeit, es gibt einen Heiland, einen Retter. Und so wie damals Gott zur Rettung der Menschheit die Arche bereitgestellt hat, so hat er später eine andere Rettungsmöglichkeit sich ausgedacht und bereitgestellt. Für alle Menschen auf dieser Erde, auch für jeden von euch, der heute hier ist, er hat das Kreuz in unsere Welt gestellt. Denn nach der Feststellung, der Mensch ist böse, da hat Gott sich nicht schmollend hinter die Wolken verzogen. Sondern er hat erstens das Zeichen seines Versöhnungswillens in die Wolken gesetzt, den Regenbogen. Und er hat zweitens seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesetzt. Damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich lade dich dazu ein, dass du diesem Jesus dein Leben gibst und an ihn glaubst. Dann steigst du nämlich ein in diese Bewegung Leben gegen den Tod. Du hast in unserer Zeit nur zwei Möglichkeiten, für die du dich entscheiden kannst. Entweder du lebst nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und das heißt, du machst alles mit und lässt alles mit dir machen. Oder du stehst auf und schwimmst gegen den Strom. Auch wenn du an Jesus glaubst, wird dir das Wasser manchmal bis zum Halse stehen. Aber wenn du an ihn glaubst, da kann dich die Flut der Bosheit und der Gemeinheit und der Resignation nicht mehr ertränken. Sondern das alles, das kann nur der Anlass für dich sein, dass du dich erhebst, dass du deine Stimme erhebst. Gerade wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, ist es ja wichtig, dass du deinen Hals hochreckst. Und darum hat Jesus auch nicht zu seinen Leuten gesagt, wenn ihr merkt, dass es Schwierigkeiten gibt, dann duckt euch, igelt euch ein, legt euch platt auf den Boden. Sondern er hat gesagt, wenn es ganz schwer wird für euch, dann erhebt eure Häupter, weil sich dann eure Erlösung naht.